ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
September 1914. Irschenhausen.
Ein kleines Gebirgsdorf bei München.
Kein mundänes Kurbad, aber ruhig und grün. Ein Refugium für erschöpfte Städter. Es herrscht Krieg. Die deutschen Truppen sind in Frankreich einmarschiert. Lou Albert Lassar, eine gebürtige Lothringerin, musste überstürzt aus Paris abreisen, wo sie sich aufhielt, um malen zu lernen. Jetzt sitzt die 29-Jährige an der kleinen Table d'Hôte der Irschenhausener Pension Schönblick. Geistesabwesend und stumm.
Ich hatte gehofft, meinen Weg zu finden. Und nun fühlte ich mich in mir selbst verloren und ratlos. Dieser Umsturz der Welt stürzte auch mein Leben um. So war ich in tiefer Verstörung fortgefahren, ohne eigentliches Ziel. Ins Isartal hinaus. Was tut der Russe hier, denke ich? Es ist doch Krieg.
Der Russe an Lou Albert Lazars Tisch ist kein Russe. Er ist Österreicher, nervlich angegriffen wie sie. Aber er erzählt mitreißend von seinen Reiseerlebnissen in Russland.
Die Mahlzeit ging zu Ende. Ich hebe die Hand nach einer Wasserkaraffe. Er ergreift sie und sagt, das Wasser neben das Glas gießend.
Gnädiges Fräulein, ich habe Sie doch in Paris gesehen.
Das kann sein. Dann sind Sie Rilke?
Woher wissen Sie das?
Ich weiß es nicht. Sind Sie's?
Ach, wie konnten Sie es wissen?
Ich weiß nicht.
Kurschatten. Umgangssprachliche Bezeichnung für eine Person in einer zeitlich und räumlich auf den Kuraufenthalt beschränkten Partnerschaft. Als natürliches Mittel zur Förderung des Kurerfolges schulmedizinisch anerkannt. Infolge der besonderen alternativmedizinischen Eigenheit jedoch ethischen und familienpolitischen Bedenken ausgesetzt. Wohl deshalb nicht regelmäßig Teil des Kurplans. Gelegentliche Initiativen, dies zu ändern, scheiterten schon in den Ansätzen am Widerstand der Krankenkassenträger und Kirchen.
Der Begriff des Kurschattens schaffte es vor einigen Jahren ins Lexikon, und zwar in Pschyrembels Wörterbuch für Naturheilkunde und alternative Heilverfahren. Allerdings als sogenanntes U-Boot, als nicht ernst gemeinter, fingierter Lexikonartikel. Mittlerweile kursiert unter den Kurgästen ein neuer Begriff, erzählt Rita Volkert, eine 67-jährige Kölnerin, die gerade mal wieder in Bad Wörishofen kneipt.
Auf einmal hörte ich, ach, das heißt gar nicht mehr Kurschatten, das heißt jetzt Sternschnuppe. Also 14 Tage Stern und danach Schnuppe.
Wer wann und wo zuerst von einem Kurschatten sprach, lässt sich nicht mehr klären. Lou Albert Lassar und Rainer Maria Rilke waren es sicher nicht, zumal sie in keinem anerkannten Badeort kurten. Und außerdem ein Schatten? Dem Dichter kamen ganz andere Metaphern in den Sinn, als er sich im Isartal der jungen Malerin näherte.
Durch den plötzlich schönen Garten trägst du, tragendste der Trägerinnen, mir das ganz vergossene Herz zum Brunnen.
Tragendste der Trägerinnen und ein ganz vergossenes Herz. Das hört sich anstrengend an. Johann Wolfgang von Goethe nahm die amorösen Begegnungen während seiner regelmäßigen Kuren wesentlich lockerer. Von der letzten bittersüßen Geschichte mit der blutjungen Ulrike von Levitzow einmal abgesehen, die er in der Marienbader Elegie verewigte.
Wenn Liebe je den Liebenden begeistert, ward es an mir aufs Lieblichste geleistet.
Aber dazu gleich mehr. Goethe und Christiane Vulpius nannten die Flirts, die ihnen bei ihren meist getrennten Badereisen unweigerlich unterliefen, Äugelchen.
Mein Breslauer Äugelchen hat sich so stattlich herausgeputzt, dass es sehr gut aussieht. Und tanzen tut es auch sehr gut.
Berichtete die Lebensgefährtin 1803 aus dem kursächsischen Bad Lauchstädt.
und Goethe mahnte postwendend:
Mit den Äugelchen geht es, merke ich, ein wenig stark. Nimm dich nur in Acht, dass keine Augen daraus werden.
Ich glaube, es geht auch gar nicht um einen schönen, tieferen Kontakt, sondern einfach mal sich wieder mit jemand anderem unterhalten, tanzen oder spazieren gehen, andere Gespräche. Ich glaube, das ist mehr im Vordergrund wie der schönste Beischlaf, obwohl der vielleicht auch nicht zu verachten ist. Aber prickeln tut es mit Sicherheit beim einen oder anderen.
Hubertus Holzbock ist Hotelier aus Leidenschaft. Der Sohn eines Konditors wusste schon als Kind, dass er einmal ein großes Haus leiten möchte. Sein Le Petit Château Fontenay in Bad Wörishofen sieht denn auch aus wie eins der Grand Hotels um 1900. Obwohl es sich um einen stetig erweiterten Neubau aus den 70er Jahren handelt. Kneipgüsse, Gymnastik, Thermalbäder, Kosmetik. Bei Hubertus Holzbock können die Gäste, wie anno dazumal, auf hohem Niveau kuren. Unterhalb der Terrasse, auf der ein Brunnen plätschert, lockt neben dem Swimmingpool ein Lustgarten samt Pavillon Solitude für Tête-à-Tête und Rendezvous. Aber Hubertus Holzbock muss inzwischen leider beobachten,
dass das Fernsehen die Kommunikation unter den Gästen sehr stark beeinträchtigt. Es wird gegessen, schwupp und rauf ins Zimmer. Ich glaube, wenn die Zimmer ohne Fernseher ausgestattet wären oder wenigstens ohne die Fernbedienung, wenn sie zum Umschalten aufstehen müssten, dann würden sie wahrscheinlich schon nicht so viel Fernsehen. Früher, als die Zimmer nur auf Wunsch mit Fernseher ausgestattet waren, da wurde die Kommunikation mehr gepflegt. Man hatte 2-3 Fernsehräume, je nach Hotel. Dann hat man die Nachrichten angeschaut und ging noch aus oder hat sich in die Hotelbar gesetzt oder in die Lobby. Oder ging erst aus, hat sich dann noch in die Lobby gesetzt. Also da war das viel, viel besser. Wenn Sie heute durch die Fußgängerzone gehen, bei schönstem Wetter heute Abend, kann es doch 20 Grad haben um 8:30. Ich garantiere Ihnen, Sie begegnen keinen 100 Gästen. Früher waren es 1500 bis 2000.
Damals war ja auch Tanzen noch in. Da ging man zum Tanzen, auch um jemanden kennenzulernen. Und die Tanzhäuser waren voll. Und ich meine, es wäre fast jeden Abend Tanz gewesen. Und ich war ja privat hier und konnte auch bleiben bis zum Ende. Und da kriegt ihr mit, die armen Leute, die zur Klinik hoch mussten, von der Kasse verschickt worden waren. Die mussten um 9:30 bezahlen, damit sie um 10 Uhr zu Hause waren. Ne? Und da fing das erst an, gemütlich zu werden.
Anders als vor 40 Jahren hat Rita Volkert, die Kölner Kneipianerin, heute kein Interesse mehr daran, beim Kuren mit jemandem anzubandeln und deshalb etwa in ein Tanzlokal zu gehen.
Heute tue ich es einfach nicht mehr, weil ich mich zu alt dafür fühle. Ich weiß auch nicht, es ist weniger los heutzutage. Wenn ich da reingucke, sind kaum Tänzer da, vielleicht sind sie auch älter geworden. Also ich habe keinen Sinn mehr dafür.
Es gibt jetzt Wichtigeres als die Liebe.
Ich komme auf Kur, um mich ein längeres Leben zu erfreuen, zumal die Kur ja auch, sag mal, die Alltagsmalessen, die man im Alter kriegt. Alle Gelenke tun weh und es hilft. Es hilft wirklich, sonst würde ich nicht auch die 3 Wochen machen.
Und dann räumt die 67-jährige Rentnerin doch überraschend ein.
Wenn da sich was ergäbe, okay, sage ich auch nicht nein, aber auf Suche bin ich nicht.
So sahst du sie in frohem Tanze walten, die lieblichste der lieblichsten Gestalten.
Es gibt ja keine Kurschatten mehr, es gibt ja nur noch Kreislaufanreger.
Der ältere Herr hat vor 2 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Jetzt sitzt er in fröhlicher Runde im Bad Wörishofener Kulturhaus zum Gugger und wartet darauf, mit seiner Gattin das Tanzbein schwingen zu können. Einige Kurschatten gibt es hier wohl, erklären die Damen. Sie blicken im spärlich gefüllten Saal umher. Aber der Reha-erfahrene ältere Herr weiß es besser.
Die Leute werden heute operiert, bleiben ein paar Tage im Krankenhaus und kommen dann in Kur. Und dann sind die nicht in der Lage, groß wegzugehen. Das ist eben das Problem. Wenn jemand operiert und jemand eine neue Hüfte oder ein neues Kniegelenk bekommen hat. Und die psychosomatischen Fälle, die dürfen also nicht so ohne weiteres raus.
Diesen Sommer wurde meiner Tante ein Kurgebrauch in Marienbad verordnet. Sie fand es für gut, mich mitzunehmen. Obgleich meine offizielle Einführung in die sogenannte Welt erst in der kommenden Winterzeit stattfinden sollte, so wurde mir doch gestattet, einige kleine Kurhausbälle mitzumachen. Gleichsam als Vorübung im Tanzen und Konversieren, damit ich in meiner ersten Faschingssaison nicht gar zu schüchtern und ungelenk auftreten möge. Doch was geschah auf der ersten Reunion, die ich besuchte? Ein großes, sterbliches Verlieben. Natürlich war es ein Husarenleutnant.
Die Hauptfigur in Bertha von Suttners 1889 erschienenem Roman »Die Waffen nieder« ist das hübscheste Mädchen des Balls im böhmischen Marienbad, einem der damaligen Zentren gesellschaftlichen Lebens. Aber auch sein Tanzpartner kann sich sehen lassen.
Über 6 Schuh groß, schwarzes Kraushaar, aufgezwirbeltes Schnurrbärtchen, weiß glitzernde Zähne, dunkle Augen, welche so durchdringend und zärtlich schauen konnten. Und dann seine Frage:
Haben Sie den Cotillon noch frei, Gräfin?
Schattenreiches Marienbad. Hier erschien 1840 Fürst Pückler Muskau mit seiner viel zu zarten abessinischen Geliebten, der ehemaligen Sklavin Machbuba, die bald darauf starb. Hierhin folgte der asthmakranke Frédéric Chopin der 16-jährigen Marie Budzinska, aber er durfte sie nicht heiraten. In seinem Schmerz komponierte er den Abschiedswalzer in Astur. Hier verliebte sich King Edward VII. In die Hutmacherin Mitzi Pistel. Und hier erlebte Franz Kafka mit seiner Verlobten Felice im Hotel Schloss Balmoral komplizierte Wochen. Seine Tagebuchnotiz vom 5. Juli 1916 lautete:
Mühsal des Zusammenlebens, erzwungen von Fremdheit, Mitleid, Wollust, Feigheit, Eitelkeit und nur im tiefen Grunde vielleicht ein dünnes Bächlein, würdig, Liebe genannt zu werden. Arme Felice.
Den Genius Loci, den Geist des Ortes, prägte jedoch keiner mehr als Goethe. Nicht nur, dass er das damals noch recht abgeschiedene Marienbad seit 1821 durch regelmäßige Aufenthalte adelte.
Ein grün Gelände. Zieht sich's nicht hin am Fluss durch Busch und Matten?
Seine unerhörte Liebe zu der 55 Jahre jüngeren Ulrike von Levetzow samt ihrer Umformung in die Marienbader Elegie setzte kaum erreichbare Maßstäbe für die gehobene Bäderliebe. Wobei der Schriftsteller Friedrich Hebbel dem Meister überhaupt nicht folgen konnte.
Ich glaube, es muss schwer sein, sich in einem Badeort zu verlieben, da alle Damen, die einem begegnen und bei denen man sonst an Werther und Lotte denken kann, hier nur des Purgierens wegen im Wald herumlaufen.
Denn seit Beginn des 19. Jahrhunderts trank man das mineralhaltige Wasser lieber, als darin zu baden. Die strengen Kurvorschriften sahen allerdings 3 und mehr Liter Brunnen täglich vor. Goethe lernte seine Ulrike 1821 im Graf Klebelsbergischen Haus im Zentrum des Ortes kennen, wo sie sich mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern aufhielt. Einen imposanteren Kurschatten als den 72-jährigen Witwer, der sich mit der 17-jährigen Schönheit bald regelmäßig auf der Promenade zeigte, gab es wohl kaum. Sein Vertrauter Eckermann überlieferte der Nachwelt folgenden Kommentar des Geheimrats, seine Kuren betreffend.
Eine kleine Liebschaft, sagte er, ist das Einzige, was uns einen Badeaufenthalt erträglich machen kann, sonst stirbt man vor Langeweile. Auch war ich fast jedes Mal so glücklich, dort irgendeine kleine Wahlverwandtschaft zu finden, die mir während der wenigen Wochen eine Unterhaltung gab.
Das ist, die letzte Wahlverwandtschaft betreffend, recht harmlos formuliert. 2 Jahre nach der ersten Begegnung, also 1823, machte der Dichter, der gerade einen schweren Herzinfarkt überstanden hatte, der nun 19-jährigen Ulrike nämlich einen Heiratsantrag. Peinlicherweise lehnte sie ab.
Mir ist das all. Ich bin mir selbst verloren, der ich noch erst den Göttern Liebling war.
Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig hielt Goethes Amour Fou für eine der Sternstunden der Menschheit. In der Tat wirkt sie bis heute literarisch nach.
Sein Herz klopfte, schlug gegen die Brustwand, schlug im Hals hoch,
Er musste ein Fenster aufreißen, frische Luft einziehen, die Arme bewegen. Er spürte, es gibt Gedanken, an denen man ersticken kann.
Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen. Da bleibt kein Rat als grenzenlose Tränen.
Nichts macht so arm wie eine Liebe, die nicht glückt. Schreib's auf. Dir gab doch ein Gott zu sagen, wie du leidest.
Martin Walsers Roman »Ein liebender Mann« aus dem Jahr 2008 ist das bislang letzte künstlerische Produkt, das sich Goethes vergeblicher Liebe zu der jungen Frau widmete, die übrigens unverheiratet blieb und als alte Dame nüchtern erklärte:
»Keine Liebschaft war es nicht.«
Thomas Mann verarbeitete die Schlappe seines Vorbilds in der Novelle »Der Tod in Venedig«. 1925 schickte er als groteskes Nachspiel und Gegenstück den Roman »Der Zauberberg« hinterher. Im dritten Kapitel erfährt dort der leidende Hans Castorp durch einen Vortrag des Klinikpsychologen Dr. Krokowski, wie die Liebe als krankheitbildende Macht wirken kann.
Furcht, Wohlanstand, züchtiger Abscheu, zitterndes Reinheitsbedürfnis, sie unterdrückten die Liebe, hielten sie in Dunkelheiten gefesselt, ließen ihre wirren Forderungen höchstens teilweise, aber bei weitem nicht nach ihrer ganzen Vielfalt und Kraft, ins Bewusstsein und zur Betätigung zu. Allein dieser Sieg der Keuschheit sei nur ein Schein- und Pyrrhus-Sieg, denn der Liebesbefehl lasse sich nicht knebeln, nicht vergewaltigen. Die unterdrückte Liebe sei nicht tot, sie lebe, sie trachte im Dunklen und Tiefgeheimen auch ferner sich zu erfüllen, sie durchbreche den Keuschheitsbann und erscheine wieder, wenn auch in verwandelter, unkenntlicher Gestalt.
Und zwar als Krankheit, als Schwindsucht oder Neurose etwa, so Dr. Krokowski. Der in Bad Wörishofen praktizierende Psychologe Willi Schlarnhaufer kann der Interpretation seines fiktiven Kollegen im Großen und Ganzen nur recht geben.
Verliebt sein ist ja irgendwie fast schon wie eine psychische Erkrankung, was da in einem alles vorgeht, die ganzen Botenstoffe, die sich dann verändern auf einem kurzen Zeitrahmen. Und da ist natürlich klar, wenn dann diese Erfüllung nicht eintritt, die man sich erhofft, und das Verliebtsein ist ja mit Hoffnung, dass das Positive weitergeht, das kann natürlich dann auch ins Gegenteil umschlagen.
Ziehen Sie sich an der Haare für einen Mann, zwei Weiber.
Dann schlagen Sie die Männer.
Und das war ein Taugenicht, der war arbeitslos. Aber er hat es halt verstanden mit den Frauen. Das ist eine Katastrophe, was da passiert.
Die Gattin des Schlaganfallpatienten hat als seine Kurbegleiterin genügend Zeit, die anderen Gäste zu beobachten.
Da kommen die Frauen mit Kindern, drei, vier Kinder an. Tolle Frau, schöne Kinder, also ganz wunderbar. Und da laufen die mit so einem hergelaufenen Weib darum in der Kur und setzen da die Ehe aufs Spiel. Und da sitzt der Kurschatten, diese Frau sitzt dann da, bis endlich die Frau dann wieder fort ist von dem Mann, ja, und die Kinder. Und dann gehen sie wieder zusammen tanzen.
Wegen eines Lungenspitzenkatarrhs kurte Katja Mann im Jahr 1912 sechs Monate lang in Davos. Ihre detailreichen Briefe lieferten dem in München gebliebenen Gatten Material für den Zauberberg. Ein persönlicher Besuch bei ihr oben im Schweizer Sanatorium rundete seine Eindrücke ab. In ihren ungeschriebenen Memoiren stellte Katja Mann jedoch klar, dass es selbstverständlich kaum Parallelen gebe zwischen ihrem Ehemann, dem berühmten Schriftsteller vor Ort, und seiner etwas lächerlichen Hauptfigur Hans Castorp.
Madame Chauchat, die immer die Türen schmiss, gab es in Davos. Sie hat meinen Mann mit ihrem Türenschmeißen tatsächlich sehr verletzt, beleidigt. Aber dann hat er für ihre Reize sehr viel Sinn gehabt. Diese Frau, eine slawisch-russische Patientin, muss ihn auch an diesen slawischen Jungen, Pribislav Hippe, einen ehemaligen Mitschüler, erinnert haben. Aber Thomas Manns Gefühle zu Madame Chauchat gingen nicht so weit wie die Hans Castorps. Außerdem war er ja mich zu besuchen gekommen. Er hat sie nur beobachtet. Und sie hat ihm sehr gefallen. Er hat keine 7 Jahre auf sie gewartet. Und auch in der Walpurgisnacht, die er ja gar nicht erlebte, denn er besuchte mich im Sommer, im Juni, nicht mit der Frau angebändelt.
Es pochte hartnäckig und vordringlich sein Herz, wie es das fast beständig tat, seitdem er hier oben war. Doch nahm Hans Castorp neuerdings weniger Anstoß daran als in den ersten Tagen. Er brauchte nur an Frau Chauchat denken, und er dachte an sie, so besaß er zum Herzklopfen das zugehörige Gefühl.
Wenn die Ehefrau dabei ist, dann wird in Sachen Kurschaden nicht viel sein.
Hubertus Holzbock hat in seiner über 30-jährigen Tätigkeit als Hotelier in Bad Wörishofen schon viel, um nicht zu sagen alles, erlebt.
Ich habe eine Dame erlebt, die hat immer gleich einen Mann gefunden. Die war insgesamt mit 5 Männern hier. Ich habe gesagt, der 6. möchte ich nicht sein, weil die anderen 5 alle gestorben waren. Die hat hier jemanden gefunden, dann hat die geheiratet und nach 2 Jahren kam sie wieder alleine und dann hat sie wieder jemanden gefunden. Auch eine sehr gebildete Dame, da weiß ich, die war mit 3 verheiratet, die sie alle in Wörishofen kennengelernt. Aber der schlimmste, oder was heißt der schlimmste Fall, das war eine mit 5.
Ich tanze mit ihr in den Himmel hinein, in den 7. Himmel.
2-3 Wochen Reha oder ab und zu mal ein paar Tage Wellness im Thermalbad. Das sind die heute angesagten Regenerationsmethoden. Neben dem Urlaub auf Mallorca oder in der Türkei natürlich. Die Zeitspannen für balneologische Anwendungen verkürzten sich im Laufe der Jahrhunderte drastisch.
Wohl Kräuter gab's, des Körpers Qual zu stillen. Allein dem Geist fehlt's am Entschluss und Willen.
Lag man um 1630 im Wemdinger Wildbad etwa noch mehrere Wochen lang bis zu 5 Stunden täglich brav im gewärmten Wasser der Schwefelquelle, so erlaubt sich der Kurgast in Hubertus Holzbocks Fontenay-Vital-Tempel kaum derartig ausdauernde Anwendungen. Time ist schließlich Money. Ein Sitzbad kostet 20 Euro, ein kalter Armguss 8,50 Euro, abzüglich des Kassenanteils. Von der ayurvedischen Meridianmassage ganz zu schweigen.
Vergesst mir die Seele nicht,
hatte Sebastian Kneipp um 1890 ausgerufen. Und?
Handle nicht unvernünftig gegen dich selbst.
Auf das rechte Maß kommt es also an. Gottlob gibt es neben den Güssen und Packungen, neben gesunder Ernährung, Pflanzenheilkunde und Bewegung auch die sogenannte 5. Säule der Kneippschen Kur, die Ordnungstherapie. Sie soll der Psyche des erschöpften modernen Menschen auf die Beine helfen, und zwar durch sinnliches und soziales Erleben. Bei weitester Auslegung der Reizreaktion-Theorie des braven Pfarrers könnte man darunter auch einen Kurschatten verstehen, meint der Psychologe Willi Schlarrenhaufer. Oder zwinkert er etwa mit dem Auge?
Grundsätzlich ist es so, dass so eine Kurschattengeschichte durchaus einen psychosomatischen Vorteil bringt. Beschwerden, die da sind, die werden dann tatsächlich vom Gehirn nicht mehr interpretiert. Und plötzlich hat man keine Beschwerden mehr. Und derjenige, der ein bisschen schief gelaufen ist, der strengt sich dann an, gerade zu laufen, weil er das signalisieren möchte, dass er also nur gut auf dem Weg ist. Und da ist es eine positive Geschichte. Bei Nichterfüllung, ist ja nicht nur hier so, da kann das natürlich umschlagen, dass dann jemand irgendwelche vegetativen oder funktionellen Beschwerden sich anlacht. Ja, also angefangen von Appetitlosigkeit oder dass jemand einfach sich gut was anfrisst sozusagen. Ja, da zahlt er halt dann dafür.
Das Auge starrt auf düsterem Pfad verdrossen. Es blickt zurück, die Pforte steht verschlossen.
Trotz der spätestens seit Goethe sattsam bekannten Risiken und Nebenwirkungen muss der Psychologe feststellen,
suchen mehr Personen nach diesem Verliebtsein, wie man überhaupt vermuten kann. Also wenn man rumfragt, was halten Sie davon, wenn Sie verliebt sind? Und wir werden Ihnen eigentlich fast 100% sagen, das ist was Tolles, ja, das würde ich gern haben wollen. Oder es ist gerade jemand drin, aber das sind meistens junge Leute.
Lou Adelassar ist ganz schön durch den Wind. Zum Ehemann, einem wesentlich älteren Wissenschaftler in München, will sie nicht mehr zurück. Das Kind hat sie bei ihrem Vater untergebracht. Wie geht es weiter? Als Rainer Maria Rilke fragt, ob sie mit ihm über die so abrupt zu Ende gegangene Lebensphase in Paris plaudern will, weist sie ihn ziemlich zickig zurück.
Nein, ich kann mit niemandem mehr reden.
Aber der 38-jährige Dichter, der die Sommerfrische einer Psychoanalyse vorgezogen hat, lässt nicht locker. Bald steht er wieder neben ihrer Liege auf der Terrasse der Pension Schönblick im Isartal.
Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ohne zu reden? Sagt er leise,
Ja. So blieb er fast 3 ganze Tage an meiner Seite. Auf dem Rasenplatze, auf dem ich ruhte, beinahe ohne zu sprechen. Die Tage nach diesem schönen, diesem dichten Schweigen, welches vielleicht zu meinen wunderbarsten Erinnerungen gehört, brachten lange Aussprachen auf unseren weiten Wegen durch den Wald. Rilkes Schritt war leicht und schnell, seine Stimme warm und reich. Als ob er mich von jeher gekannt hätte, sprach er ohne Rückhalt. Dieses Vertrauen rührte mich. Er sprach von seinem ganzen Leben, der seltsamen Kindheit in Prag. Wie hatte er gelitten unter dem Mangel an Verstehen seiner Umgebung?
Sie können tanzen und haben ein Auto, das heißt, Sie sind in der Kur total begehrt.
So sieht aus, ja. Man muss dann genau sortieren und sagen, okay, das und das so weit, aber nicht weiter. Sonst wird es dann Stress.
Aha, also das heißt, es ist eine Herausforderung.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Man fährt hier in die Reha, um sich zu erholen und nicht noch mehr Termine zu kriegen. Gell? Wenn man jetzt einen Partner kennenlernt und der möchte heute mal schwimmen gehen und morgen möchte er mal dahin fahren oder jeden fahren, ist er natürlich immer mit Terminen behaftet. Gell? Ich bin in meinem Berufsleben mit Terminen so besättigt, da bin ich schon mal froh, weil ich meine Ruhe habe.
Schwarzer Schnauzer, goldenes Halskettchen. Der 57-jährige Herr mit dem Rückenleiden wirkt nicht gerade wie ein Kostverächter. Trotzdem gleicht seine Argumentation der des königlichen Leibarztes und Medizinprofessors Christoph Wilhelm Hufeland, anno 1815, der jegliche Ausschweifungen in der Liebe während einer Kur für absolut kontraproduktiv hielt.
Die Sache spricht für sich selbst, dass zu einer Zeit, wo sich der Körper in einer angreifenden, schwächenden Operation befindet, nichts schädlicher sein kann als diese schwächendste aller Ausschweifungen. Und dass nichts so sicher den Zweck der Stärkung vereitelt als sie. Nur, das muss ich erinnern, dass hier nicht bloß Ausschweifung als Exzess verstanden werden muss, sondern dass auch der mäßige Genuss der physischen Liebe während solcher Kuren, wenn sie nämlich ernstlich gemeint sind, nach meiner Meinung als nachteilig und wenigstens zweckwidrig betrachtet werden muss.
Wobei es dem flotten Herrn mit dem Goldkettchen eher um die psychischen Belastungen durch jammernde weibliche Kurschatten geht.
Das Problem ist, man hört da so viele Probleme. Ja. Zum Beispiel bei Frauen ist es ganz schlimm. Ja. Man werden da Dinge erzählt, die ihrem Mann selber gar nicht sagen können. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ob es weitergeht und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, die dann negativ auf den anderen mitwirken. Ja.
Aha, man wird dann auch zu so einem Kummerkasten so benutzt.
Genauso ist das.
Anstrengend.
Ja, deshalb sage ich ja, das ist an für sich. Sowas festzumachen, da kommen aus einem oder zwei, aus zwei werden drei und so geht es immer weiter. Und dementsprechend haben sie dann immer irgendwo Termine, ha, geh mal Kaffee trinken, geh mal dahin und so weiter. Das sind dann so Dinge, die dann negativ auf die Kur auswirken.
Ich fahre ja nur mit, nicht zur Kur, ich bin ja nicht dabei. Da sitze ich halt viel darum. Da war immer irgendjemand neben mir, wo irgendwas gejammert hat mit ihrem Mann oder einem Mann mit seiner Frau. Oh Gott.
Auch die Gattin des Schlaganfallpatienten hat nicht viel übrig fürs Herzausschütten und Techtelmechteln während einer Kur. Ihre Bekannten am Tisch im Bad Wörishofener Kulturhaus sehen die Sache nicht ganz so streng.
Auf der anderen Seite ist so, Tanzen ist ja die beste Krankengymnastik, die es gibt, das wissen Sie schon. Weil da beide Gehirnhälften gleichmäßig beansprucht werden. Gell? Die rechte Gehirnhälfte für psychosomatische und die linke für die körperliche Fitness.
Und darum ist gut, also 10 Uhr Schluss ist in der Kur mit dem Tanz, also es wird noch viel mehr passieren. Ja, nach 2 Stunden reicht.
Also ich denke, es kann in der Kur oder überall passieren, wenn das eben passieren muss. Gefühle kann man eben nicht an die Leine legen. Es gibt bestimmt in der Kur so Kurhechte, finde ich, wo das ausnutzen und so. Und Kurdamen.
Ja, mit ihren alten Kurschatten, die treffen sich alle 3 Jahre. Beantragen ihre Kur und gehen so, dass sie sich wieder treffen. Ja, ich kann sowas nicht verstehen.
Wenn man selber dabei ist, gell? Ich wollte mal.
Wir sind jetzt fast 50 Jahre zusammen. Da kann man sowas ja nicht verstehen.
Es kommt nie was Besseres nach.
Tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel.
Bad Wörishofen zur Mittagszeit. Der Kurplatz präsentiert sich schattenlos. Blühende Pflanzen, wohin das Auge schweift. Eine Greisin schiebt ihren Rollator um die Rabatten. Auf den Bänken sitzen Seniorinnen, die übergewichtigen Körper in Flieder, Rost und Beige geblümtem verborgen.
Mein Gott, Früher war der Kurschatten noch was anderes, ganz früher. Wie im Zauberberg von Thomas Mann oder was da alles für Geschichten gibt. Kuren haben die feinen, reichen Leute gemacht. Und da hatte das Ganze auch noch etwas mehr Niveau. Heute ist Kuren wie Golf oder Tennis ein Volkssport geworden. Und es ist halt auch dort das Niveau etwas gesunken. Auch der Kurschatten war früher etwas kultivierter, sagen wir so. Wenn ich jetzt daran denke, vor 30 Jahren, als ich anfing, kam jedes Jahr eine Dame aus Bonn, man kann sagen, wirklich erste Sahne. Aber die hatte anscheinend in Bonn Kontaktschwierigkeiten. Und die suchte sich, nehme ich heute mal an, per Zeitung jemand zum Tanzen. Die hat furchtbar gerne getanzt. Und eines Tages kam da jemand an. Dann habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe sie auf die Seite genommen und habe gesagt, Frau Doktor, ich glaube, das ist nicht das Passende für Sie. Den lassen wir lieber wieder mal laufen.
Zwei Nonnen schlendern Arm in Arm vorbei. Nun tritt eine Dame ins Bild. Nun ja, Dame. Um die 60 ist sie. Trägt goldene Sandaletten mit hohem Absatz, unterm extrem kurzen Rock Strümpfe mit Naht, dazu ein knappes Oberteil im Tigerlook. Oh la la. Ein, zwei Männer wagen heimliche Blicke.
Von Schauerbildern rings der Blick umfangen, im wüsten Raum beklommener Herzensleere. Nun dämmert Hoffnung von bekannter Schwelle, sie selbst erscheint in milder Sonnenhelle.
Empfehlen würde ich es all denjenigen, die einfach mal sagen, ja mal raus aus dem Ganzen, mal neue Menschen kennenlernen. Ich meine, es ist ja nichts Schlechtes, was jetzt also hier als Kurschatten tituliert wird, ist ja nichts anderes, wie jemanden kennenzulernen und einfach mal neue Intentionen von anderen Personen zu erhalten. Ich finde das eine gute Sache. Also früher, ab und an, habe ich schon gesagt, also mit einem zwinkernden Auge, für Sie wäre ein Kurschatten wirklich das Richtige. Es ist auch schon vorkommen, dass mir dann jemand gesagt hat, ich habe jemanden gefunden, das ist wunderbar und wir unternehmen was. Man hat wirklich gesehen, wie die Leute aufgeblüht sind und das macht sich dann letztendlich ja auch an der Gesundheit bemerkbar.
In Willi Schlarnhaufers psychologisches Gesundheitszentrum in der Fiedelkreuzer Straße kommen vor allem Tinnitus- und Burnout-Patienten, die während ihrer ein- bis zweiwöchigen Kneippkuren auf die Schnelle auch einige seelische Probleme lösen wollen. Die Zeit, die es braucht, um sich auf gepflegte Art und Weise einen Kurschatten zuzulegen, haben seine beruflich und privat streng vertakteten Patienten jedoch nicht. Deshalb fragt sich der Psychologe auch,
gibt es den Kurschatten noch? Ich habe ihn in den letzten Jahren nicht mehr erlebt oder gesehen. Oder in den letzten Jahren hat keiner meiner Patienten mir das signalisiert. Früher ist die eine oder andere Information da schon gelaufen, dass ja, ach, ich habe jemanden kennengelernt und ich fühle mich so richtig schön. Ja, und an zu Hause denke ich dann weniger und abends habe ich auch jemanden, wo ich fortgehen kann. Und seit langer Zeit hat mir mal wieder jemand gesagt, dass ich gut aussehe. Solche Dinge, das passt fast nicht mehr. Dabei wäre es so wunderbar. Ist so eine gute Geschichte, weil positive Strömungen laufen, positive Informationen laufen. Und es ist schade darum. Es ist sehr, sehr schade darum.
Erlauben Sie mir, meine gnädigste Frau, Ihnen Ihren Becher zu präsentieren?
Die Dame verneigte sich.
Und Ihnen auf Ihrer Brunnenpromenade Gesellschaft zu leisten. Immer vorausgesetzt, dass ich keine Verlegenheiten schaffe.
Wie wäre das möglich, Herr Rat? Eine Frau in meinen Jahren?
Es gibt keine Jahre, die gegen die gute Meinung unserer Freunde sicherstellen. Am wenigsten hier in Kissingen.
Hier in Kissingen spielt Theodor Fontanes kleine Erzählung Eine Frau in meinen Jahren. Der Berliner Schriftsteller kurte dreimal hintereinander von 1889 bis 1891 in dem Weltbad. Obwohl er sich in einem Gedicht darüber mokierte, dass im Sommer
des Kaiserreichs Schwerpunkt nach Kissingen verlegt ist.
Denn Bismarck, der Recke mit wuchtigem Schritt, der die Krankenkassen einführte, um sich die Gunst des Volkes zu erhalten, der Reichskanzler, der Fraß und Soff und Morphium nahm, bis ihn endlich ein Arzt eines Besseren belehrte, Bismarck also kümmerte sich auch während seiner insgesamt 14 Kuren in Kissingen weniger um Diätpläne als um die große Politik und um alles andere, was an gesellschaftlichen Verpflichtungen damit einherging.
Viel schöne Damenherzen erobert der Fürst im Sturm. Die Kurstadt ist ihm dankbar und baut ihm gewiss einen Turm.
Der Maxbrunn, der Ludwigturm, das Luitpoldbad. Es waren die bayerischen Könige, die den Aufstieg des fränkischen Provinzbades zu einem der renommiertesten europäischen Kurorte mit prächtigen Bauten beförderten. Gleichwohl zog sich Ludwig I. gerne ins nahegelegene Bad Brückenau zurück. So auch 1847, als er in München Stress wegen seiner Affäre mit der 37 Jahre jüngeren Lola Montes bekam. Allerdings ließ sich der Regent seinen schillernden Kurschatten 3 Tage später nachkommen. Die Unbill, die der Dame beim Umsteigen in Bamberg durch johlendes Volk entstand, konnte nach ihrer Ankunft gewiss durch das ein oder andere Poem seiner verliebten Hoheit wettgemacht werden.
Süße Düfte streut die Linde in dem schönen Brückenau. Unter Zweigen, die sich neigen, weilt die allerschönste Frau. Lola Montes, die Sylphide, mit dem rabenschwarzen Haar, feinen Brauen und den blauen Augen hell und klar.
Ich saß mit der Dame am Tisch. Zuerst hatte sie einen Freund, mit dem ist sie nach Hause gefahren. Dann hat sie sich mit dem zerstritten, dann haben sie sich über die Rechnungskosten, wo er sie praktisch bezahlt hat, haben sie auf den Tisch gelegt. Ich krieg von dir noch 100 Euro. Von dir krieg ich noch 40 Euro Benzingeld. Dann kam der Nächste dran in der Reihe. Also in 6 Wochen hatte sie 3 Kurschatten.
Na ja.
Am Morgen hat sie immer ausgesehen, da hast du sie nicht gekannt. Und am Abend war sie wie ein Modell, so schön wie ein Model, sagt man.
Ja, hat die Abwechslung gebraucht, ja, gell?
Und dann kam der Ehemann. Aha. Und dann ging sie mit dem flambieren. Oder wie sagt man? Flanieren. Planieren. Dann habe ich gesagt, was macht denn dann die Ehefrau von dem einen, wenn die da dahinter kommt? Ja, hat sie gesagt, die Wäsche kann die schon waschen und so, aber alles andere geht mir nichts an. Sie hat sich aushalten lassen. Immer.
Ja. Ich finde, das ist schön.
Ich würde sagen, sonst würde ich sagen, das ist eine Schlampe, auf gut Deutsch gesagt.
In Kurbädern blüht neben der Liebe auch der Klatsch. Nicht jeder konnte oder kann es sich erlauben, so ungeniert wie der russische Zar Alexander im Jahr der sogenannten Kaiserkur nach Kissingen zugleich mit Gemahlin und Geliebter anzureisen. Auch in den kleinen Bauernbädern war niemand vor dem Gift der Neider oder Moralapostel sicher, zumal hier wirklich Welten aufeinanderprallten. Im Südtiroler Ultental hielt sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts das Gerücht, dass der Schmied Ernst in Meran der leibliche Sohn Bismarcks gewesen sei. Denn der preußische Landgutbesitzer, damals noch ein ritterlich schöner Recke, hatte zu Beginn der 1840er Jahre eine Liebelei mit der Tochter des Wirtes vom Mitterbad, wo er wegen des vitriolischen Eisenwassers kurte. Die Ultner Burschen setzten dem zukünftigen Reichskanzler und seinem Gspusi damals ordentlich zu, hielt er doch glatt um die Hand der schönen Josepha an, obwohl er als Protestant natürlich absolut keine Chance hatte.
Und der Stadtfrack aus der Fremd, der sieht halt die Peppi im Hemd, und da gefällt sie ihm sogar, weil sie hat schöne Haar. Man weiß nicht, wer er ist, ob Franzose oder Christ, aber die Liebe ist blind und mit einem Fremden kass sind. So denkt sich die Wirtstochter fein und lasst heut ins Ultner Burm sein.
Ich tanze mit dir in den Himmel hinein.
Auf der Treppe der Pension wurden wir von der kleinen Gruppe von Kurgästen mit jenen Freuden und Begeisterungsrufen begrüßt, die noch den harmlosesten deutschen Ausflug so liebenswert ankündigen. Herr Erchardt und ich waren uns bis zu diesem Tag noch nicht begegnet, sodass wir uns der strengen Gepflogenheit des Hauses entsprechend befragten, wie lange wir heute Nacht geschlafen hatten, ob wir angenehm geträumt hätten, um wie viel Uhr wir aufgestanden seien, ob der Kaffee noch heiß war, als wir zum Frühstück erschienen waren, und wie wir den Morgen verbracht hätten.
Guten Morgen, das ist die Kurverwaltung. Mein Name ist Willi Heder. Ich darf mit Ihnen heute eine Wanderung nach Kirchdorf unternehmen, zur alten Mühle.
Gut. 14 Uhr. Treffpunkt zur Wanderung ins benachbarte Kirchdorf ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Man scherzt, man lacht, man spricht über das Wetter. 5 Männer, 8 Frauen. Darunter die Kölnerin Rita Volkert, fast alle rüstige Mitglieder der Generation Ü65. Weiße Haare, Brillen, bequeme Schuhe, die Hüften kaschierende Westen. Keine Hüte, Schleier, Schirmchen. Keine weißen Sommerkleider wie noch zu Zeiten der spitzzüngigen Catherine Mansfield, die ihre Allgäuer Erlebnisse in einem Erzählband veröffentlichte. Die 20-Jährige dürfte damals ein ziemliches Luder gewesen sein. Schwanger? Allerdings nicht von ihrem Ehemann, dem sie gleich nach der Hochzeit davongelaufen war, unterzog sie sich im Jahre 1909 eher notgedrungen einer längeren Kneippkur. Ihre neuseeländisch-britische Familie hatte die lebenshungrige Tochter aus London in das noch dörfliche Wörishofen verbannt.
»Sie sind Engländerin?«
fragte die fortschrittliche Dame. Ich bestätigte es.
»Ich lese sehr viele englische Bücher zurzeit, oder vielmehr, ich studiere sie.«
»Na bitte«,
rief Herr Erchert.
»Wer hätte das gedacht? Eine erste Gemeinsamkeit.«
Das Treiben der kurenden deutschen Spießer auf Ausflügen, bei Tisch oder im Luftbad. Catherine Mansfields Kurzgeschichten strotzen von gut beobachteten kleinen Bosheiten. Männer, die den Hals nicht voll bekommen können, sowohl vom Essen als auch vom Sex. Frauen, die vor der Hochzeit von Liebe sprechen und danach nur noch von wollenen Unterhosen, wenn es um den eigenen Gatten geht. Gut 60 Jahre nach der ironischen Engländerin kam die Kölnerin Rita Volkert zum ersten Mal nach Bad Wörishofen. 1972. Da war sie 27 und auch gleich verliebt.
Ich war ja noch ledig und da hatte ich einen netten Herrn kennengelernt, ungefähr mein Alter. Und der hatte auch wieder Freunde. Wir waren da die 3 Wochen eine fantastische Gruppe gewesen. Deswegen war vielleicht das Wörishofen so prägend, weil es einfach 3 Wochen wunderschön war. Ich habe von zu Hause her viel mitgebracht an Lesen, an Stricken, den Kuren, langweilig, ne? 27. Und ich habe nichts von dem gebraucht. Es war ein super Wetter, es war Juni, wir waren jeden Tag im Freibad. Ja, das war so eigentlich ein guter Einstieg.
So warst du denn im Paradies empfangen, als wärst du wert des ewig schönen Lebens.
Ende Mai 1909, als sie in der Pension Müller einen Koffer auf den Schrank heben wollte, erlitt die zarte, oft kränkelnde Catherine Mansfield eine Fehlgeburt. Nichtsdestotrotz legte auch sie sich in Bad Wörishofen einen Kurschatten zu, den ebenfalls schriftstellenden Polen Florian Sobieniewski, verewigt in einer ihrer Short Stories als Kasimir.
Jeder hatte Trost in der Krankheit des anderen gesucht. Eine schöne Affäre.
Dieses Häuschen ist das Badehaus von Pfarrer Kneipp gewesen. War natürlich nicht hier gestanden.
Vor dem translozierten Badehäuschen des Pfarrer Kneipp lauscht die rüstige Rentnertruppe jetzt den Erklärungen ihres Wanderführers. Dann geht es weiter Richtung Kirchdorf. In Catherine Mansfields Erzählung mit dem Titel »Die fortschrittliche Dame« führt der Ausflug in den heute zu Bad Wörishofen gehörenden Ort Schlingen. Während der Rückfahrt mit der Kutsche kommt es zu sentimentalen Verbrüderungsszenen.
In dem siebenten Himmel der Liebe.
Wir müssen noch viele solcher Ausflüge machen,
sagte Herr Erchert zu mir.
Denn erst in einfacher, ländlicher Umgebung lernt man einen Menschen richtig kennen. Man teilt dieselben Freuden, man fühlt Freundschaft. Wie heißt es bei Ihrem Shakespeare? Moment, ich hab's. Der Freund, der dein und dessen Wahl erprobt, ehernen Reifen klammere ihn an dein Herz.
Aber sagte ich mit sehr freundschaftlichen Gefühlen für ihn, das Dumme mit meinem Herzen ist, dass es sich weigert, jemanden zu umklammern. Und ich bin sicher, dass das schiere Gewicht eines Freundes, dessen Wahl es erprobt hat, es sofort umbringen würde. Und von einem ehernen Reifen gibt es bislang noch nicht das leiseste Anzeichen. Er stieß gegen mein Knie und bat um Verzeihung, auch im Namen des Wagens.
Meine liebe junge Dame, Sie dürfen das Zitat nicht so wörtlich nehmen. Selbstverständlich fühlt man die Reifen nicht körperlich. Doch Reifen sind in der Brust dessen, der seinen Mitmenschen liebt. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Nachmittag. Wie sind wir losgezogen? Als Fremde, möchte man beinahe sagen. Und doch, wie sind wir heimgekehrt? Wir alle.
Der Kurschatten ausgelöst oder motiviert wird es natürlich auch durch ein Glas Wein oder zwei Gläser Wein. Aber das ist heute der Masse schon zu teuer. Wenn Sie wohin gehen, wo Musik spielt und Tanz ist, da kostet dann halt ein Viertel Wein eben so und so viel und es ist vielen zu teuer. Dann bleiben Sie lieber im Zimmer. Die Zimmer sind ja heute auch wesentlich ansprechender wie vor 30 Jahren. Die Zimmer sind heute Wohnräume. Es muss besser sein wie zu Hause. Wie Sie es ankurbeln könnte, da gehört ja auch eine kleine Spur Leichtsinn dazu, wenn man sich näher kommt. Wie das gelingen könnte, ich sage Ihnen, wir hatten in der Vergangenheit Umbauten und um die Leute irgendwie bei Laune zu halten, haben wir die Leute am Samstag nicht nur zu einem Gourmet-Dinner eingeladen, wie üblich, sondern wir haben sie zu den Getränken auch eingeladen. Selbst die Leute, die sonst nur angeblich Tee trinken dürfen oder Wasser, da entwickelt sich plötzlich ein ganz toller Durst und die sitzen dann und tanzen bis 1 Uhr, halb 2 Uhr nachts und sagen am nächsten Tag, Herr Holzburg, das sollten Sie öfter machen. Und wenn man motiviert wird, wenn die Laune angeheizt wird durch ein Glas Wein oder zwei oder drei, dann ist es, glaube ich, wieder leichter, einen Kurschatten zu finden oder mehrere vorzufinden und die Gesellschaft, ja, man trifft sich vielleicht im nächsten Jahr wieder, aber das kommt ja fast nicht mehr zustande.
Apropos, wie ging es eigentlich nach der Kur mit dem jungen Herrn aus Bayern weiter, mit dem Rita Volkert 1972 angebandelt hatte?
Hinterher habe ich dann gedacht, ach nee, der passt denn doch nicht so zu dir. Ne? Er hätte, glaube ich, ganz gerne was gewollt, aber für mich war es dann vorbei.
Der Kuss, der letzte, grausam süß. Zerschneidend ein herrliches Geflecht verschlungener Minnen.
Rainer Maria Rilke und Lou Albert Lassar sind beide wahrlich nicht stabil. Aber die Liebe verleiht ihnen Flügel. Nach ihrer privaten Redekur in Irschenhausen mieten sie sich im Herbst 1914 gemeinsam in der Münchner Pension Pfanner in der Finkenstraße 2 ein. Sie porträtiert ihn und liest ihm seine Werke vor. Rilke dichtet, schreibt Briefe, verreist, kehrt wieder, braucht mal seine Ruhe, dann wieder sie. Gäste kommen. Darunter Rilkes ehemalige Geliebte und wichtigste Freundin Lou Andrea Salome und Rilkes Frau mit der kleinen Ruth. Nachdem sich auch noch Lou Lassars Ehemann mit einer Scheidungsklage meldet, ist die junge Malerin im Sommer drauf schon wieder nervlich am Boden.
Die Aufregungen dieser letzten Zeit hatten mich erschöpft. Und so fuhr ich zur Erholung auf 6 Wochen in die Schweiz, in die Nähe von Sils Maria, von wo ich mit neuen Kräften voller Freude und Mut zurückkam.
Uns aber, wo wir eines meinen ganz, ist schon des andern Aufwand fühlbar. Feindschaft ist uns das Nächste. Treten Liebende nicht immerfort an Ränder, eins im andern, die sich versprachen Weite, Jagd und Heimat.
Rilke rang sein Werk, pathetisch formuliert, der Liebe und dem Tod ab. Unstet und getrieben, wie er war, fühlte er sich nirgends zu Hause. Seit 1923 musste er immer wieder für längere Zeit das Sanatorium Valmont bei Montreux aufsuchen. Erst spät fanden die Ärzte die Ursache seiner fortschreitenden Schwäche. Leukämie. Die Douineser Elegien, die er noch vollenden konnte, verdankten sich auch seiner anstrengenden Beziehung zu Lou Albert Lassar und dem vergeblichen Versuch, die flüchtige Variante einer Kurschattenliebe, die ihm mehr lag als alles andere, in den Alltag zu übertragen.
Wer saß nicht bang vor seines Herzens Vorhang? Der schlug sich auf. Die Szenerie war Abschied.
Wenn man sowas eingeht, dann muss man ab Anfang an eine Definition schaffen, dass man von vornherein sagt, okay, das ist für diesen Zeitrahmen. Da schöpfen beide Personen dann etwas Positives draus und die Definition geht nicht weiter. Und das ist das A und O. Sonst wird das ein Durcheinander geben oder das wird dann vom Positiven ins Negative sich umschlagen. Und in jeder Färbung, also in allen Färbungen, das kann dann schon sehr heftig auch werden. Und dann hat man einen schlechten Deal gemacht. Dann war die Definition eine falsche. Ich muss sagen, die Frauen sind da vorne dran, die natürlich wesentlich emotionaler reagieren, ja, und sich wünschen, dass das weitergeht. Und Männer sind da rationaler und die sagen, ja, das war eine tolle Zeit und hat schon passt.
Die Frau des Schlaganfallpatienten kann die Worte des Wörishofener Psychologen Willi Schlarrenhaufer nur bestätigen.
Da haben sich schon Männer bei meinem Mann im Zimmer versteckt vor Frauen. Da hat man zu uns gesagt, ich fahre übers Wochenende heim, dass du Bescheid weißt. Also ich bin nicht da, für nur von der Frau abzukommen. Also von dem Kurschatten dann angeblich. Ja. Also da passieren Sachen.
Man muss dann genau sortieren und sagen, okay, das und das, so weit, aber nicht weiter. Sonst wird es dann Stress.
40% der Gäste legen sich heutzutage einen Kurschatten zu, behauptet der flotte Herr mit dem schwarzen Schnauzer und dem goldenen Halskettchen. Einen sogenannten KÜP, einen Kurüberbrückungspartner. Aber es kommt auf die Lage der Klinik oder Pension an. Je abgeschiedener, umso wahrscheinlicher sei es. Denn dann müsse man, wie schon gesagt, als Chauffeur für die Damen herhalten und so weiter und so fort. Wie sehr er selbst sich schon amorös verstrickt hat, bleibt unklar. Auch die Herren der fröhlichen Tanzrunde im Kulturhaus sprechen nicht über pikante Details ihrer diversen Kuraufenthalte, zumal ja die Gattinnen anwesend sind.
Da kann man nur sagen, der Schweignis ist Höflichkeit.
Und dabei wollen wir es jetzt dann auch belassen.
Kurschattengewächse, Badekultur und Literatur von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle, Annette Wunsch, Christiane Rosbach, Michael Tregor, Andreas Neumann, Stefan Wilkening, Stefan Merki, Alexander Duda und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Wilfried Hauer und Birgit Vetter. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.